Gelobt sei Gott. Preis dem Herrn. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich, im Hause Gottes sein zu dürfen, Gottesdienst zu halten oder was zu geben, was zu empfangen. Denn wir kommen ja hierher, nicht nur was zu geben, sondern auch was zu empfangen. Und wir sind mittendrin in dem ganzen Geschehen, was Gott für den Einzelnen vorhat. Wir danken dem Herrn für die gute Zeit, die hinter uns liegt, aber wir schauen nach vorne. Das Beste kommt noch auch für die Kinder Gottes. Mein Thema heute ist, löse dich von deinem Stigma, wo du ein gebranntes Kind bist, geprellt oder verprellt oder bist irgendwo reingelegt worden, bist betrogen worden oder verletzt worden und diese unsichtbaren Wunden, viele von uns tragen unsichtbare Wunden, die können nicht erklären, warum bin ich so komisch, warum verhalte ich mich so komisch, warum bin ich so allergisch auf dies und jenem, das sind Verletzungen und darüber wollen wir sprechen und wie legt man solche Verletzungen ab. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für die nächsten Themen, gute Themen, gebrauche die richtigen Worte, das richtige Wort im richtigen Augenblick, im richtigen Zeitpunkt zu den richtigen Leuten, so das treffende Wort. Und Gott möge uns helfen, dass wir treffende Menschen sind, dass wir nicht nur ballern und viel Krach machen in der Luft und so weiter, sondern ganz zielbewusst schießen. Da sparen wir eine ganze Menge Munition. Wenn wir zielbewusst arbeiten, zielbewusst leben, zielbewusst denken, zielbewusst beten, zielbewusst die Bibel lesen und studieren. So, gebrauche das richtige Wort. Dann das nächste Thema wird sein, benütze Gottes Weisheit. Gottes Kinder sind clever, cool, nicht brutal und hart, sondern sie haben ein weiches Herz und sie denken mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Gebrauche Gottes Weisheit. Und nächsten Mittwoch wird das Thema sein, hast du Hunger? Ich weiß nicht, bei mir ist, ich habe immer Hunger. Wir haben einen gesegneten Appetit. Warum? Weil wir wahrscheinlich am Tisch beten, komm Herr Jesus und segne alles, was du uns beschert hast. Also hast du Hunger? Aber es geht nicht um natürlichen, irdischen Hunger. Hier wird es in diesem Gottesdienst gehen um den geistlichen Hunger. Hunger nach Gott. Verlangen nach Gott. So, Gott möge uns segnen. Löse dich von deinem Stigma. Jeder Mensch ist irgendwie geprellt. Irgendwo hat er negative Erlebnisse gehabt. Und ich möchte da diesen Absalom nehmen in der Bibel. Es war einer der Söhne Davids, ein schöner junger Mann, schönes langes Haar, richtig buschig, so ein ganz schöner, toller Hippie. Ja, und Locken hat er gehabt. Und schön braun war er auch, das steht in der Bibel alles. Und ein Problem hat er, der kam mit seinem Vater nicht zurecht. Da ist irgendetwas passiert und der hat halt einen Brandmal in seinem Herzen getragen, was es auch immer war, Wut auf seinen Vater, sein Vater wollte stürzen, rebelliert gegen seinen Vater und der Vater sagt, tu diesem Knaben nichts an, als da nachher gejagt wurde und dem Joab gab er den Befehl, tu dem Knaben nichts an, aber was macht der Joab, der bringt ihn um und dann sagt David, ich wäre lieber für dich gestorben. Denn er hat ein Brandmal von seinem Vater David getragen. Da ist dieser Ehebruch da gewesen. Und was weiß ich, dass Salomo noch da war und dass er vielleicht den Thron kriegt. Irgendwie so Neid, Bitterkeit, Eifersucht, was auch immer ist. Der hätte auch seinen Teil bekommen. Wir werden alle von Gott gesegnet, aber da gibt es so unsichtbare Brandmale, was die Menschen tragen. Ich denke nur auch an so manche Tätowierung. Verstehst du, du bist tätowiert und das kriegst nicht mehr weg. Diese Tätowierung, kannst schnipsen so viel du willst und kannst pudern, es sei denn, du schneidest den Fleck raus. Nur nebenbei, das ist Tätowierung. Und solche Etiketten, solche Tätowierungen tragen wir innen drin. Das ist noch viel schlimmer. Das Äußere kannst du noch irgendwie entfernen. Aber das Innere, das geht nicht mehr weg. Thomas der Zweifler hat so ein Etikett, war gebrannt. Der hat nur einmal gezweifelt, einmal Fehler gemacht. Und vielleicht hast du auch nur irgendwo mal Fehler gemacht, was gar nicht bewusst und gar nicht so groß, dramatisch. Thomas der Zweifler. Thomas der Zweifler. Und irgendwo ist was passiert und dann löst es bei dir einen negativen Ruf. Verstehst du? Und plötzlich Thomas der Zweifler. Dann gibt es diese ganzen Generationsflüche, die treten gewöhnlich auf drei Arten auf. Zuerst durch Verfluchungen oder passieren durch Verfehlungen oder durch Bindungen. Diese Flüche, Generationsflüche, das vom Vater, Großvater und Urgroßvater. Also dritte und vierte Generation und viele leiden darunter. Und eigentlich steht in der Bibel, wenn ein Bastard, also ein lediges Kind, da geboren wird, der kann erst nach der 10. Generation in den Tempel gehen, also ins Heiligtum Gottes und Gott dienen. Also ist schon ein Drama, du trägst eine Hypothek und weißt gar nicht warum. Und oft diese ganzen Flüche, Verfehlungen, Fehlverhalten, das müssen gar nicht deine Fehler sein. Das sind andere Schuld. Erstens mal der Teufel. Das ist dieser Generalschuldige. Aber dann andere sind schuld. Und du merkst, dass es ein Fluch da ist, dass es ein Brandmal da ist, dass es irgendwie eine Verletzung da ist, weil sich ständig wiederholt sich das. Ständig wiederholt sich das. Du fragst dich, warum ist das in meinem Leben so? Da kommen die gleichen Schuldgefühle immer wieder, die gleichen Süchte, die gleichen Probleme, die gleichen Ängste, wie mein Vater, Großvater und, was weiß ich, die nächste Generation oder die Mutter. Weißt du, die Mutter ist schon längst tot, aber dann kriegt die Tochter das gleiche Leiden, die gleiche Krankheit. Das ist wie vererbbar. Man vererbt die Sache. Ein unsichtbares Brandmal, ein Stigma. So. Bestimmte Krankheiten, bestimmte Entartungen, Krisen, Blockaden im Leben eines Menschen. Und wir wundern uns, warum bin ich so blockiert? Was ist mit mir los? Was ist mit mir los? Flüche gehen normalerweise gnadenlos in Erfüllung. Deshalb, du brauchst den Schutz Gottes über deinem Leben. Wenn du richtig vor Gott stehst, kann dich kein Teufel, kein Voodoo-Zauberer, kein Guru verfluchen. Aber die meisten Leute stehen nicht richtig. Das ist das Problem. Wer nicht bewusst unter dem Schutz Jesu ist, deshalb ist nach der Bekehrung das Wichtigste, sich unter dem Schutz Gottes zu stellen, dass du sagen kannst, der Herr ist mein Schild und mein Schirm. Vor wem soll ich mich fürchten? Oder vor wem soll ich grauen oder Angst bekommen und zittern? Also sich bewusst unter dem Schutz Gottes stellen. Morgens, wenn du aus dem Haus gehst, sich bewusst unter dem Schutz Gottes stehst, denn draußen laufen so viele Verrückte. Entschuldigung, aber so ist es. Und deshalb sich ganz bewusst unter dem Schutz Gottes stellen. Und Jesus ist der Herr über alle Flüche. Alle Knie müssen sich beugen vor ihm und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Aber du musst dich bewusst unter Jesus stellen. Ganz bewusst. Morgens, wenn du aufstehst, du könntest sogar in der Küche ausrutschen oder im Bad ausrutschen. Oder es könnte was anderes passieren, weil der Teufel schläft nicht. Er nutzt immer deine schwachen Momente aus. Und immer die Flüche kommen immer dann, wenn du schwach bist. Hunger hast. Also am Mittwoch das Thema. Wenn du Probleme hast, Anfechtungen hast und so weiter. Ungerechtigkeit fordert immer Opfer. Jede Ungerechtigkeit, die du erlebst, und das, was Absalom erlebte, das war ungerecht. Eigentlich, er wäre der König und deshalb kämpfte um seinen Thron und nicht der Salomo, rechtsmäßig nach dem Papier, nach der Erbfolge. So, Opfer haben eine große Kraft, besonders wenn Gotteshasser in unseren Familien waren, die bewusst gegen Gott waren. In der Bibel heißt es, ich will dich segnen, wenn du Gott liebst, bis ins tausendste Glied. Also endlos, das wirst du nie ausschöpfen können. Und die Erde wird nie ausschöpfen können, solange die Erde besteht. Aber die Gotthassen in der Familie, Gotthasser, wenn du Sozialisten, Kommunisten und solche Leute in der Familie hattest, die Gott hassen, ganz bewusst, Gott ist tot, mit Gott will ich nichts schaffen, wenn ich tot bin, ist alles vorbei, 1,80 unter der Erde. Verstehst du, und mit Kirche, Religion und Gott will ich nichts zu tun haben. Du merkst, wenn du in deiner Familie Gotthasser hattest, die Gott bewusst gehasst haben, gegen Gott gekämpft haben. Nicht, weil sie dumm waren und Gott nicht verstanden haben. Das ist wieder ganz was anderes. Die Unwissenheit. Gott übersieht die Zeit der Unwissenheit. Aber wenn jemand bewusst sich gegen Gott stellt, bewusst gegen den Heiligen Geist sich stellt, bewusst sich gegen Jesus stellt, bewusst sich gegen die Kirche, auch wenn es eine katholische Kirche ist, spielt keine Rolle. Kirche ist Kirche. Gegen was man sich auch stellt, wenn man bewusst gegen Gott aber dann wird man wahnsinnig am Schluss. Und es vererbt sich weiter in der Gene. So, die Familiengeschichte ist ganz arg wichtig. Da können wir nicht darüber spielen und sagen, das können wir alles vergessen. Und das Blut Jesu bedeckt. Nein, die Dinge müssen bereinigt werden, müssen ausgesprochen werden, müssen unter das Blut Jesu gebracht werden. Da brauchen wir Versöhnung Gottes. Ich denke nur, die Familiengeschichte von Ham oder Noah, Ham und dann Kanaan. Warum ist Kanaan ein verfluchtes Land? Die Kanaaniter, warum wurden sie vertrieben? Da ist eine Geschichte dran. 1. Mose 9, Vers 22. Lies mal nach. Und Ham, der Vater Kanaans, sah, dass der Vater Noah besoffen war und deckte die Blöße des Vaters auf und sagte, Jungs, kommt her, unser Vater ist splitternackt. Und dann die zwei Söhne, Japhet und Sem, die haben sind rückwärts gegangen und haben die Blöße Noahs zugedeckt. Aber der Ham hat sich amüsiert über die Nacktheit seines Vaters. Was es auch immer ist, da ist eine Botschaft da drin, ich kann nicht aufs Geistliche eingehen. Ich wollte nur sagen, Familiengeschichte ist ein Vermächtnis, und vor allem durch Entwürdigung. Wenn in der Familie, wenn dein Vater, deine Mutter entwürdigt wurden, du trägst mit diese Schande, unbewusst, So wie man das Gute vererbt, vererbt man auch das Schlechte. Beides miteinander ist da. Deshalb, wir brauchen Erlösung, wir brauchen die Gnade Gottes, dass der Himmel uns berührt. So, Noah machte einen Fehler und hat zu tief ins Glas geschaut. Kein großes Problem. Er hat Alkohol entdeckt und Gärung, wie das alles funktioniert. Das ist ja ein ganz normales Problem gewesen. Aber aus diesem normalen Problem hat man ein Drama gemacht und das Kanaaniter und Ham und alles, was da aus dieser Linie kam, vor allem Kanaan, der Sohn dann nachher von Ham, der Nachkomme, hat hier dann den Fluch abbekommen. Es sind nicht immer alle, die dann den Fluch abbekommen. Es gibt manchmal auch Leute, die sind unter dem Fluch, aber denen macht es nichts aus. Warum? Sie sind stark, sind dafür nicht anfällig, aber Kanaan war anfällig dafür. Hat sich mit Okkultismus beschäftigt, wahrscheinlich Dämonenkult, oder und war offen für das esoterische, spiritistische, dämonische. Und er hat all das wieder erweckt, was Gott vernichtet hat unter Noah bei der Sintflut. So, die obige Handlung hier von Ham und vor allem von dem Enkel Kanaan. Ich kann mir vorstellen, der Ham hat erzählt, weißt du, ich habe meinen Vater nackt und bloß gesehen, verstehst du, und immer wieder weitergegeben, diese Information. So, wenn wir Informationen irgendwo haben, weißt du, die Stasi, Nazi oder was weiß ich, welche Mächte einen bedrängt haben oder Regierungen, was die alles gemacht haben. Ungewollt betrat, wie gesagt, Ham den Schlafraum und erblickte seinen Vater in diesem nackten Zustand und hat nichts Eiliges zu tun, als, wie gesagt, seine Brüder alarmieren. Anstatt zudecken und sagen, Papa, du hast zu viel gestrampelt. Verstehst? Anstatt das, diese Geschichte steht nicht umsonst in der Bibel. Gott kennt keine Gnade, und ich sage euch eins, Gott kennt keine Gnade mit Moralisten, so Moralleute. Hast es gesehen? Siehst es? Das haben wir davon. So kam Ham unter dem Fluch, durch Moralisten. Und vielleicht waren auch in deiner Familie solche Moralisten, selbstgerechte Pharisäer, Scheinheilige, super Fromme, die auf andere alle gerichtet haben. Weißt du, die haben alle verdammt, die sind alle nix, nur wir sind gut. So, löse dich von diesem Stigma. Heute will ich auch ein bisschen auf Nazareth eingehen, weil wir freie Nazareth-Kirche sind. Wir haben Nazareth-Kirche, Nazareth-Apotheken, hier alles möglich, alles Nazareth-Kirchstraße. Und ich will einfach auch hier ein Stück Nazareth Stigma. Es gibt sowas auch. Jesus hat so ein Stigma gehabt. Der Nazarener. Jesus der Juden von Nazareth. Nazarener. Auch die Christenheit hieß also Nazarener. Die an den Nazarener glauben. Josef und Maria waren aus Nazareth. Nazareth war eigentlich ein unbedeutendes Dorf. Lukas 1, Vers 26. Seine Eltern lebten dort. Matthäus 2, Vers 23. Aus diesem Ort, aus dem Kaff und kleinen Nest, da kommt unser Messias, unser Heiland, unser Jesus Christus. Hier spielt sich das ganze Leben Jesu ab. Hier kommt auch der Jakobus, der Leiter der Gemeinde, auch aus Nazareth. Jesus hat Nazareth bekannt gemacht, auf der einen Seite. Aber die Leute, was haben die aus diesem Nazarener gemacht? Wir kennen ja diese Geschichte vom Nathanael, als der Philippus kommt und sagt, du, ich habe den Messias gefunden. Wo kommt er her? Aus Nazareth. Ach, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Komm, hör doch auf mit dem Blödsinn. Aus Nazareth kommt nichts Gescheites. Du siehst, Nazareth hat ein Stigma gehabt. Obwohl Nazareth nichts verbrochen hat. Aus Nazareth kam nur Jesus. Schon ein schlechter Ruf bringt ein Stigma. Das wirst du nicht mehr los, kannst machen, was du willst. König der Juden. Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth. Der war sogar adlig. Verstehst du, auf diese Art und Weise. Auf negative Art und Weise. Von Nazareth. Nazareth machte aus Jesus etwas ganz Besonderes, obwohl er so schlecht war. Weißt du, leg dein Stigma ab. Jesus hat dieses bis zum Schluss getragen, so ein Stigma. Und er zeigte, wie man das macht. Als nachher die Eltern, Josef und Maria, aus Ägypten zurückkamen, sie gingen nach Nazareth, weil sie von dort herkamen, kehrte zurück in seinem Wohnsitz. Er sollte, nämlich in der Bibel heißt es, er sollte mal ein Nazarener heißen. Matthäus 2, 23. Nazarener. Aber ein Stigma. Ein Name. Und du trägst den Familiennamen, deinen Familiennamen. Weißt du, manche Namen sind schön. Und mit manchen Namen kann man nicht viel anfangen. Und so weiter. Und die Leute wissen nicht, wo der Name herkommt. Aber wehe, wenn du das erfährst, was das alles bedeutet, dein Name, warum deine Sippe, deine Familie, deine Vorfahren diese Namen bekommen haben. Früher ist es der Sohn von dem und dem und dem und dem, aber dann hat man Namen gegeben. Nicht alle sind Schneider, nicht alle sind Schmiede. Aber man hat dann einfach Namen verteilt. So wie der Antichrist später nachher eine Nummer verteilen wird. So, warum? Und diese Nummer wird so wie deine Personenkennziffer, die wird dich dein Leben begleiten, wie deine Steuernummer. Die wird mit dir mitgehen, muss immer angeben. Und hier Jesus von Nazareth, der Nazarener. Dort hat er die 20 verborgenen Jahre verbracht. Und dort hat er gewirkt. Aber die Leute haben sein Wirken nicht anerkannt, wurde nicht akzeptiert. Jesus von Nazareth, denk drüber nach. Nazareth wurde von den heimkehrenden Juden gegründet, weil die aus der babylonischen Gefangenschaft kamen, sie wollten nicht nach Jerusalem gehen, denn dort war die dunkle Macht, die Religion, sie wollten frei sein. Galiläa ist so ein Kreis, von wo aus so viele Aufstände gegen die Römer kamen und so weiter. Es war also eine bestimmte Gegend, die wollten nicht weiter nach Jerusalem ziehen. Wir bleiben hier. Es gibt viele Gründe, warum sie nicht weitergezogen sind nach Jerusalem und ihnen reichte. Das haben wir vom gelobten Land. Galiläa ist ein tolles Land. Also wenn ich irgendwo ein Plätzchen auf dieser Welt aussuchen würde und sagen, so im Nahen Osten kannst du wohnen, ich würde nach Galiläa ziehen. Wirklich grün, Berge, Wasser. So, die reichen Juden ließen sich nieder, bauten eine Synagoge. Es waren gottesfürchtige Juden, so wie Josef, ein gottesfürchtiger Mann, der nichts Böses wollte. Die haben Nazareth mitbegründet. Josef war sogar königlicher Abstammung. Und er hat wahrscheinlich Angst gehabt. Weißt du, wenn die Römer rauskriegen, ich bin königlicher Abstammung, die bringen mich um. Denn die wollen nicht, dass noch irgendwie König kommt. Das habe ich neulich gelesen hier in Deutschland. Da hat sich der deutsche Enkel des deutschen Kaisers sich gemeldet und gesagt, wir sollten vielleicht in Deutschland eine Monarchie schaffen. Das würde vielleicht besser anstehen als nur eine Demokratie. Nun, man suchte die Nachkommen Davids, deshalb jeder soll sich in seine Stadt schätzen lassen, damals unter Kaiser Augustus, du kennst ja diese Geschichte. Also Königskinder, Königsnachkommen leben gefährlich. Jesus der Nazarener hat vielleicht auch nur deshalb dieses Brandmal bekommen, weil die Eltern Angst hatten. Die mussten sich verstecken, im Untergrund leben. Sie blieben am Rand der Gesellschaft damals. Und so kann ich mir verstehen, Jesus versteht auch die Randsiedler der Gesellschaft. Warum? Weil er selbst ein gebranntes Kind war aus Nazareth. Hier in Nazareth spielten sich die letzten 20 Jahre im Leben Jesu ab. Hier hat er gearbeitet, viel oder was auch immer gemacht hat. Er war ein Zimmermann, wir wissen ja vom Geschäft her. Und hier erkannte Jesus seine Berufung. In Lukas Kapitel 2, Vers 39 und 40, sie kehrten nach Galiläa zurück in die Stadt Nazareth und das Kind wuchs heran und wurde stark im Geiste, erfüllt mit Weisheit und die Gnade Gottes war über ihm. Hier erfüllten sie auch das Gesetz mit 12 Jahren. Sie gehen dorthin wieder zurück nach Nazareth mit den Freunden, Bekannten. Jesus war in Nazareth ein gut angesehener Bürger, zum Teil. Aber als er dann Messias wurde, als die Salbung auf sein Leben kam, gab es Probleme. Und viele sind gebrannt, haben ein inneres Brandmal, sobald sie Christen werden. Die Leute sagen, du willst Christ sein? Verstehst? Du wirst gelästert, verspottet, du trägst automatisch irgendwie so ein Brandmal, dass niemand erfährt, in welche Kirche wir gehen, welche Gemeinde wir gehen, an was wir glauben. Verstehst du das? Glaube ist eine Privatsache. Da kommen schon die ganzen Versteckspielchen. Und er ging, Lukas 2, Vers 51, und er ging mit ihnen, den Eltern, nach Nazareth, dem Ort, den sie dort bezogen haben, und war ihnen untertan. Und Jesus nahm zu an Gnade, Weisheit und Alter. Das passiert in Nazareth. Und er hat sich gefreut, ich bin ein Nazarener. Im Wort Gottes heißt es, er wird der Nazarener heißen, was es auch immer ist. Hier in Nazareth wurde das Fundament für Jesus gelegt, eigentlich. Und dann sehen wir, was dabei rausgekommen ist. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Dieser fromme Nathanael, Und Jesus sagt, ein echter Israelit. Du siehst, was die Israeliten von Jesus gedacht haben, was sie von Nazareth gedacht haben, der Stadt, aus der Jesus kommt. Was soll Gutes von Nazareth kommen? Hier wurde er stark im Geist, in der Weisheit, in der Gnade Gottes, aber die haben das alles nicht kapiert, um was es geht. Jesus ist ein Mann des alltäglichen Lebens geworden in Nazareth. Ein sehr praktischer Mensch. In Nazareth hat er seine Göttlichkeit vorgelebt und ausgelebt. Das ist Nazareth. Er hat sein Bestes getan, sein Bestes gegeben. Hier diente er als Mensch in Nazareth. Das war Jesus. Und die haben ihn nicht angenommen. Jesus von Nazareth. Fertig. Der heißt nicht Jesus, der Sohn Josefs, wie das Richtige hätte sein sollen. Nein, Jesus, der Nazarener. Die Evangelien berichten nur über eine kurze Zeit, was Jesus hier in Nazareth gewirkt hat. Ist ja das auch nicht das Wichtigste, ist nur nebenbei. Seine letzte Woche wird sehr intensiv in den Evangelien berichtet. Aber ohne Nazareth würdest du Jesus nicht verstehen. Ohne diesem Brandmal, was tief in dein Leben sich eingebrannt hat. Weißt du, wenn du einmal deine Finger verbrannt hast, dann weißt Bescheid. Das ist ein Brandmal. Weißt du, ohne Nazareth würdest du Jesus nicht verstehen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und so ein Stigma ist ein Werk des Teufels. Das macht dich fix und fertig. So ein Stigma, so ein gebrannt sein. Nazareth ist für Jesus kein Ort des Entkommens oder Untertauchens. Nein, hier lebt der Gott aus, öffentlich. Ist der Ort, wo er seine Sendung verkündigt, wo er sich bewährt. Als Mensch reift, hier entwickelt sich Jesus zum Sohn Gottes. So in Nazareth. Und doch kommt in Verruf, weil Jesus möchte den Menschen helfen, die in Verruf geraten sind, obwohl sie nichts Böses getan haben, nur Gutes getan haben. Du wirst wegen Guten verrufen. Verstehst du, hast noch nicht gemerkt, hilfst den Menschen, stehst ihnen bei. Der Mord hat seine Pflicht getan, kann gehen. So reden die Menschen. Nazareth war die Bibelschule Jesu auf der einen Seite. Seine Grundschule, seine Glaubensschule, seine Lebensschule. Hier lebte der Heilige von aller Heiligen. Weißt du, unter lauter unheiligen Menschen, Entschuldigung, aber das war Nazareth. Jesus wurde dort ausgelebt, der Gerechte unter Ungerechten, der Gläubige unter Ungläubigen, der Starke unter den Schwachen. Hier lernte Jesus nicht nur die Intelligenz, hier lernte er zu beobachten, wie sind die Menschen, was machen sie, wie verhalten sie sich, wie hart sie zueinander manchmal sind, lieblos, unbarmherzig. Hier sammelt er seine Erfahrungen für die vielen Gleichnisse. Hier erlebt er die Liebe und die Lieblosigkeit und die Ungerechtigkeit, beides miteinander. Hass der Menschen und wie es ihnen nur geht, dass ihnen nur gut geht, jeder denkt nur an sich. Manche denken, es wäre Zeitverschwendung, so in Nazareth sich niederzulassen, aber für Jesus war es sehr wichtig, die letzten 20 Jahre dort zu sein und sich zu bewähren. Wenn du ein Stigma hast, musst du dich behaupten und bewähren unter ungerechten Menschen. Wenn du etwas Übles in dir spürst, etwas erlebst, etwas was ahnst und weißt, mit mir stimmt was nicht, jetzt heißt es, und jetzt umschalten und jetzt, ich bewähre mich hier, ich behaupte mich hier. Gottes Führung ist Nazareth. Hier wird das Göttliche verwirklicht. In Nazareth, da spielt sich das Leben ab. Hier triffst du Jesus, wenn du Jesus suchst. Unter Verletzten, Verwundeten, Kranken, Mühseligen und Beladenen. Unter Nazareth. Dort hörst du von dem gekreuzigten Jesus von Nazareth. Der Sohn Gottes lebt in Nazareth. Der Nazareth ist ein Ort der Erfahrung, der Jesus-Erfahrung, der Gottes-Erfahrung. Hier lernst du den Herrn Jesus kennen, wie er sich bewährt. Er widersprach nicht, er wütete nicht, er war nicht zornig. Die Bibel sagt, er schrie nicht, man hat ihn nicht auf der Straße gehört. Steht alles in der Bibel. Deine Persönlichkeit kannst du nur in Nazareth entwickeln. So wie du dich entwickelst im Mutterleib, so entwickelst du deine geistliche Persönlichkeit in Nazareth. Das nur mal nebenbei. In Nazareth wirst du Christ, das Wort wird Fleisch. In Nazareth, zum Greifen, zum Fassen nahe, man sieht es, das ist Gott, Jesus von Nazareth. Von Nazareth aus begann Jesus seine Wanderungen und seine Missionstätigkeit. Wer vorher nicht in Nazareth war und Nazareth nicht erlebt hat, der versteht Jesus nicht. Jesus ist ein sehr praktischer Mann. sehr alltäglicher Mensch, ein sehr menschenbezogener Mensch. Er ging unter den Menschen, er lief von den Menschen nicht weg, auch wenn sie schlecht waren. Er wandelte mitten unter ihnen. Und da heißt es einmal von Jesus, als sie in den Berg runterstürzen wollten, ihn umbringen wollten, er ging mitten durch sie hindurch. Und das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Du musst lernen, zwischen den bösen Menschen, zwischen brutalen Menschen, zwischen Verbrechern, mitten durchzugehen. So mittendrin. Einfach da nicht anecken und dort nicht anecken. Wie man das macht, das musst du selber rausfinden. Ich komme nachher darauf zu sprechen. So, hier wirst du gemeinschaftsfähig. Jesus ging aus Gewohnheit jeden am Sabbat in die Synagoge. Hier lernst du, dich einzuordnen. Und er unterordnete sich seinen Eltern in Nazareth, nirgendwo anders. Viele wissen nicht, was Unterordnung ist. Weißt du, ohne Unterordnung gibt es keine Gnade, keine Weisheit, keine Göttlichkeit, keine Vollmacht. Hier lernst du, die Konflikte auszutragen, mitten durch sie hindurchzugehen. Er hatte das Brandmal, er war ein Verdammter für Nazareth, er war für Nazareth bestimmt. So, und du bist für bestimmte Sachen von Gott bestimmt und jetzt darf das nicht in dir rein. Wie wird man mit einem Stigma fertig? Hier lernst du Widersprüche in Griff zu bekommen, mit ihnen zusammenzuleben, mit Widersprüche zu verarbeiten. Das alles gehört dazu. Viele laufen leider Gottes aus der Schule des Herrn weg. Sobald sie riechen, da kommt was. Aber Jesus ging durch sie mitten hindurch. Viele wollten die Segnungen Nazareth haben, aber sie wollten nicht den Nazarener haben. Jesus von Nazareth. Nazareth ist sehr anstrengend, sehr herausfordernd. In Nazareth kannst du nur leben, wenn du Kind Gottes bist, sonst hältst du das nicht aus. Das ist genauso in der Gemeinde, in den christlichen Kreisen. Das sind die super Frommen. Und die in Nazareth wohnen, das waren wirklich super Fromme. So ein kleiner Kaff wie Nazareth, die hatten ihre eigene Synagoge. Und das sagt viel. Dass ein Dorf eine Synagoge für sich hat. Die gehen nicht in die Stadt, sondern eine Synagoge. Und nicht nur ein Hauskreis und Hausversammlung. Eine Synagoge hatten sie dort. So, in Nazareth reifen die Menschen. Die Familie Jesu reift dort. Weißt du, auch wenn ein Gesindel dort lebt, weißt du, da lebt die Familie Jesu. Und da kommen lauter große Menschen. Jakobus und Judah und Jesus und Maria, die Weltgeschichte machen und Weltgeschichte schreiben. Wer aus Nazareth wegläuft und sagt, ich bin verdammt, ich muss in Nazareth leben, freie Nazareth-Gemeinde, ich muss hier sein. Nein, es ist Gnade, dass du da bist und da sein darfst, solange wie Gott will, dass du da bist. Der Teufel möchte, dass du woanders dich einträgst, aber nicht in Nazareth. Dass du woanders zu Hause bist, vielleicht in Ägypten, im Ausland, weißt du, wo mich niemand kennt, da kann ich untertauchen. In Nazareth kannst du nicht untertauchen. Da kennt jeder, da wissen sie, was die Maria heute Mittag kocht. Jesus gibt es nur in Nazareth. Verstehst du mal? Das ist verdammt. Und nur mit Jesus kannst du in Nazareth richtig sauber, ordentlich, sinnvoll zusammenleben und aus deinem Leben was machen. Gott will dich haben, aber Nazareth will dich nicht haben. Jetzt komme ich zu diesem nächsten Punkt. Gott will dich haben. Gott hat dich platziert in Nazareth, aber die Nazarener wollen dich nicht haben. Das ist ein anderes Kapitel. Johannes Kapitel 1, Vers 43. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach, Philippus. Und Philippus war aus Bethsaida, einer schönen Stadt, auf dem Berg. Und der Stadt Andreas und Petrus. Und Philippus findet seinen Freund Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Moses und die Propheten sprechen. Jesus, Sohn Josefs aus Nazareth. Und als Nathanael das Wort Nazareth hört, gehen alle Jalousien schon runter. Was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Philippus spricht, komm und sieh. Und das ist, wie man ein Stigma überwindet, ein Vorurteil überwindet. Eine Blockade überwindet, komm und sieh. Und Jesus sah Nathanael kommen, lese ich weiter, und sagte zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Der ist ehrlich. Was kann Gutes kommen? Weißt du, der ist falsch programmiert. Der trägt ein Stigma in sich. Jeder, der falsch programmiert ist, trägt ein Stigma in sich. Frag sich, warum? Warum gehen wir bei bestimmten Sätzen, bestimmten Worten, bestimmten Stichworten die Jalousie runter? Das ist es. Falsch programmiert. Du bist ein echter Mensch, ein echter Israelit, ein echter Christ, aber dir gehen immer die Jalousien runter. Und Jesus antwortet zu ihm, Philippus, bevor Philippus dich rief, Nathanael, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich, Vers 49. Und Nathanael antwortet ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Weißt du, das Einzige, was ihn von diesem Stigma befreit und was uns vom Stigma befreit, ist das prophetische Wort. Ganz arg wichtig, das prophetische Wort. Aber was ist das prophetische Wort? Wartet ein bisschen ab. So, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum saßt, als du gedacht hast, was kann Gutes aus Nazareth kommen. Gott liest die Gedanken und hier Jesus offenbart die Gedanken durch den Heiligen Geist. Das ist, wie man Stigmas überwindet, Vorurteile überwindet, Blockaden überwindet und alles miteinander. Und dann sagt Jesus zu ihm, hör mal, du wirst noch größer sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabfahren sehen über den Menschensohn. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Stadt hat einen schlechten Ruf. Und besonders unter den konvertierten Frommen, was kann Gutes aus Nazareth kommen, diesem Kaff da, diesen begottischen Menschen, die Gott lieben. Also Josef und seine Familie war dort. Gott und Josef war ein gottesfürchtiger Mensch. Und Maria war eine tiefgläubige Frau, dass sogar der Heiland von ihr geboren wurde. So, ein Prophet gilt nicht in seinem eigenen Haus, steht in der Bibel mal. Puh, jetzt haben wir es. Und Jesus wurde von dort nicht angenommen. Er wurde nicht ernst genommen. Was willst du von diesem Jesus von Nazareth? Dem Zimmermannssohn, dem Häuslersbauer, diesem Handwerker da, er hat ja nicht einmal Theologie studiert. Verstehst? Jesus war auf keine Prophetenschule oder Bibelschule oder Glaubensschule. Weißt, er war ein Handwerker, ein praktischer Mensch. Und man lernt Gott und Glauben in der Praxis, beim Arbeiten, beim Kochen, beim Kinderwickeln, beim, was noch? Versteht? Alles, was wir als Menschen machen, so im Alltag, was uns manchmal so stinkt, ja, da lernen wir, Gott zu verwirklichen. So, weil man über Jesus alles wusste, was soll er dann noch Großes tun können? Weißt du, wir haben ja ihn erlebt, wie er im Sandkasten gespielt hat oder wie er da und dort was gemacht hat. Wir haben ja ihn erlebt, ihn gesehen. Er war für die Nazarener keine Sensation mehr. Verstehst du das? Er war keine Sensation mehr. Wir kennen ihn ja. Und es ist schlimm, wenn man einem nichts mehr abnimmt. Ich kenne doch ihn. Weißt du, der große Fehler, du musst ihn mal privat kennenlernen. Und die kannten Jesus privat. Seine Familie kannte ihn. Sie kannten seinen Vater, seine Mutter. Weißt du, Jesus wurde mal... Oder Jesus fragte mal, was glaubt ihr, was die Leute von mir denken, wer bin ich? Und sie hatten verschiedene Meinungen, bloß nicht die Meinung, die er wirklich war. Die Leute haben immer eine falsche Meinung von dir. Und sie werden immer behalten, diese Meinung. So, sie glaubten nicht an ihn. Und trotzdem, Jesus lebt unter diesen Leuten. Trotzdem. Und in dieser ungläubigen Stadt, ihn stört der schlechte Ruf der Stadt nicht. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Nazareth war eine gebrandmarkte Stadt und ist heute ganz schlimme Stadt unter den frommen religiösen Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen. Eine Stadt, auf der einen Seite sind sie vielleicht neidisch, wäre doch Jesus bei uns gewesen. Aber auf der anderen Seite hassen sie die Stadt. Wäre der bloß nicht gekommen, dieser Nazarener. Der hat alles durcheinander gebracht, unsere schöne Staatskirche, Amtskirche, alles verwirrt da. Eine Stadt... wurde gefährlich gehasst, dieser Nazarener. Nazarener. In dieser Stadt hat sich sehr viel Geschichte Gottes abgespielt, Heilsgeschichte. Und überall, die ersten Christen wurden nicht Christen genannt, sondern die Sekte der Nazarener. Eine Sekte. Die wahren Christen sind immer Nazarener. Denkt dran. Sie sind gebrandmarkt. Katholiken sind Nazarener. Lutheraner sind Nazarener. Pfingstler sind Nazarener. Wenn sie richtig mit Gott stehen, sie sind immer Nazarener. Die werden nicht für voll genommen. Nicht ernst genommen. Kaum einer will dieser Sekte angehören. Weißt du, wenn er wirklich ernst gemacht wird, wenn er richtig ausgelebt wird. Weißt du, jeder möchte angesehen werden, ganz hoch oben sein. Aber weißt du, Nazarener, naja, diese Sekte da unten. Wir müssen lernen, und das gehört auch dazu, wie werde ich mit meinem Stigma fertig, mit Widersprüchen leben, mit Verachtung leben, mit Demütigung zu leben. Der Messias soll ein Nazarener heißen. Es gab keinen anderen Ort, was ich Gott auswählen konnte. Ja, Jerusalem, Jerusalem. Verstehst du? Nein, Nazareth war's. Und nicht Sichem und nicht Samaria und sonst irgendeine andere Stadt. Nein, Nazareth. Paulus wollte nicht zu dieser Partei der Nazarener gehören und doch wurde einer der Verfechter des Nazareners später, als er der Herr ihm begegnete. Was ist ein Nazareth-Stigma, dieses Brandmal? Weißt du, vielleicht verstehst du besser, wenn ich sage, schau die Deutschen an. Wenn draußen in der Welt irgendwo im Ausland bist, dann sind die Deutschen die Nazis, Kriegsverbrecher, Sauerkraut. Das sind die Deutschen draußen. Die haben ein Stigma. Nazis, obwohl wir 12 Jahre nur das tausendjährige Reich hatten. Nazis. Deutsche sind alle Nazis. Weil irgendjemand so einen Stempel aufgedrückt hat, Nazis. Und das ist ein Stigma. Oder du hast AIDS. Oder jetzt ganz schlimm, Ebola. Und du hast ein Stigma. Verstehst du, hast ein Stigma. Aussätzig. Verstehst du, das Stigma ist, du bist aussätzig, obwohl du gar nichts hast, man an dir gar nicht sieht. Du bist genauso wie alle anderen Menschen auch. Aber du hast ein Stigma. Und das ist, was Nazareth litt und der, vor allem die an Jesus glaubten, die echten, ehrlichen Menschen. Die Stadt wurde gehasst wegen dem König von Nazareth, Jesus Christus. Und es war ein echter König. Er war ein Nachkomme Davids. Nazareth trägt die Handschrift Jesu. Aber Juden mögen diese Stadt nicht. Nazareth, heute ist sie eine muslimische Stadt. Das ist Nazareth heute. Nathanael, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Was kann Gutes aus Deutschland kommen? Von England, von Amerika, was weiß ich von wo. Aber aus Deutschland, aus Berlin? Nur Kriegsverbrecher kommen hierher, hier raus. Verstehst? Das ist, was viele denken. Konzentrationslager, KZ, Adolf Hitler. Und Philippus sagt, komm und sieh. Urteile, bilde deine eigene Meinung. Und du wirst feststellen, das sind intelligente Leute, die Deutschen. Alle Erfindungen, die großen Erfindungen, haben doch Deutsche gemacht. Und die Russen und Amerikaner haben das alles nur geklaut. Und dann hier, die haben hier Brücken abgebaut und bei ihnen in Moskau aufgebaut. Ja, liest doch Geschichte und studiert mal die Geschichte. Nathanael ist sehr skeptisch. Und wir erleben, was Skepsis ist, dieses ständige Hinterfragen, dass die Leute negativ reden. Weißt du, und das ist, du trägst ein Brandmal und du nicht nur negativ reden, sondern du denkst selber negativ. Du denkst selber negativ. Und das fängt alles an durch böswillige Verleumdung. Man will dich nicht lassen, das zu sein, was du bist. Kind Gottes, Jünger Jesu, Nachfolger des Herrn. Und weil die Leute die Wege Gottes nicht verstehen, die Arbeitsweise Gottes nicht verstehen, deshalb verdammen sie einen Thomas der Zweifler. Verstehst du, der Kerl ist nicht mehr losgeworden, diesen Fluch. Und du wirst auch manchen Fluch nicht los. In Nazareth schlägt sehr viel Skepsis entgegen, sehr viel Verachtung, sehr viel Diskriminierung. Obwohl hier Philippus sagt, wir haben Moses gefunden und wir haben den Messias gefunden, den Sohn Josefs, diesen Jesus von Nazareth, ach was soll's, alles nur Hochstapler, verstehst? Und schon ein Etikett verpasst. Ausgerechnet aus Nazareth, warum nicht von Kapernaum? Kapernaum liegt so schön am Wasser. Weißt du, da gab's vielleicht irgendwo einen Skandal, Techtelmechtel oder sonst was noch alles gegeben hat vielleicht in deinem Leben und schon ist so ein Etikett verpasst. Nathanael, dieser Zweifler, dieser Kritiker, dieser Nörgler, dieser Nasenrümpfer, wird von Jesus ganz anders begrüßt. Ein echter Israelit, das ist Jesus denkt ganz was anderes. Obwohl er an ihm zweifelt und auf nichts Gutes über ihn lässt, ein echter Israelit. Woher kennt er mich?
Nathanael wird von Jesus nicht verdammt. Und du siehst, Jesus ist total anders, hat ein weiches Herz. Er weiß, was Verdammung ist, was Erniedrigung ist. Ein so Stigma zu tragen, er weiß, was es ist. Ein echter Israelit, er lobt ihn und sagt, Mensch, du bist okay. Die meisten Leute haben ein falsches Bild von Gott. Die meisten Leute denken, der liebe Gott ist, was auch, Polizist, Staatsanwalt, Gerichtsvollzieher. Aber das ist nicht der liebe Gott. Das ist der Teufel. Er wird willkommen geheißen von Jesus und herzlich begrüßt. Viele sind getauft worden schon beim Johannes und so weiter. Und das ist ein echter Israelit. Weißt du, viele Menschen wollen immer was anderes und erzählen dann Dummheiten. Aber Jesus nimmt ihn so, wie es ist. Okay, deinen Zweifel akzeptiere ich, deine Unwissenheit akzeptiere ich. Ein echter Israelit. Und es geht darum, nicht was die Leute erzählen und was die Leute aus einem machen, sondern wie Gott einen sieht. Und Gott sieht uns total anders. Du willst die Wahrheit haben, aber du bist nur verblendet. Dir hat man irgendeine Brille aufgehängt. Und er sagt, komm und sieh. Du wirst selbst am eigenen Fleisch erfahren, was Gott ist und was Gott meint und was wie der Herr ist. Weißt du, wir tun hier auch in Berlin Gottes Werk. Und trotzdem erlebt man so viele Anfeindungen von draußen, von Leuten, die Gott nicht kennen. Was weiß ich, was die alles erzählen über uns. Die Nazarener, was die da schreiben. Die Gemeinde Jesu bleibt in der Hand Nazareths. Könnt machen, was du willst. Jakobus, der Bischof der Urgemeinde, der führt weiter die Arbeit. So, die Arbeit wird weiter fortgesetzt. In drei Sprachen schreibt der Pilatus, Jesus von Nazareth, König der Juden. In drei Sprachen. In der Sprache der Kultur, in der Sprache des Militärs und in Hebräisch, in der Sprache der Religion. Jesus von Nazareth, die Sache ist besiegelt. Und er sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben und das bleibt so. Der Mann gefällt mir. Hier wenigstens. Nazareth-Stigma. Das ist eingebrannt. Weißt du, was Gott sich vorgenommen hat, das wird nicht verändert. Das bleibt. Aber man muss jetzt lernen, mit dem Stigma zu leben. Sich gar nicht schämen. Stolz drauf sein. Verstehst du das? Als eine Auszeichnung, als ein Orden. Ich bin ein Nazarener. Halleluja. Weißt du, es war festgeschrieben. Es gab keine Umschreibung mehr. Oder Umbenennung oder Kompromisse. Ja, weißt du, ich möchte einen anderen Namen haben. Es gibt keinen anderen Namen. Jesus von Nazareth. Und sonst nichts. Was hat den skeptischen Nathanael überzeugt? Die Prophetie. Das Prophetische überzeugt die Menschen. Geschwister, und das ist arg wichtig, dass du selbst überzeugt wirst von Gott, vom Heiligen Geist. Das Prophetische. Die Salbung nimmt das Stigma weg. Der Heilige Geist, wenn der in dein Leben kommt, ich kann dir vieles erzählen, kann wirklich Argumente bringen, dass das richtig ist und. Du wirst es nicht kapieren, in aller Liebe. Nur der Heilige Geist ist es, was uns die Augen öffnet, unseren Horizont weitet. Weißt du, zu uns gehören Menschen, die der Herr hinzugetan hat zur Gemeinde. Nicht, dass wir gelockt haben, du musst hier dich einschreiben. Wir schreiben niemanden ein. Wir nehmen Leute als Gäste, Freunde, Mitarbeiter. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi, jeder Einzelne an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Und wir funktionieren, weil wir von Jesus abhängig sind und nicht von Menschen. Und ich möchte noch mehr von Jesus abhängig werden. So, der Herr hat zu der Gemeinde hinzugetan. Wir sind auch hier am Ort, kannst denken, was du willst von uns, wir sind eine ungewöhnliche Gemeinde. Die schon länger dabei sind, die wissen es, was es ist. Weißt du, die Menschen kommen und die Menschen gehen weg. Weißt du, die merken nach kurzer Zeit, das, was sie hier gesucht haben, ist hier gar nicht da. Die suchen nämlich was Falsches. Hier ist Jesus und sonst nichts. Verstehst du, Jesus von Nazareth. So wie Jesus damals als Nazarener sehr ungewöhnlich war. Und wir dienen den Menschen auch prophetisch. Wir haben gute Worte, inspirierende Predigten, das ist alles hier. Aber ich will jetzt noch was sagen, halt dich fest, schnall dich an. Denn was ich jetzt sage, wird dich vielleicht schockieren. Die Prophezeiungen und Weissagungen und die inspirierenden Predigten helfen nichts. Die tollste Weissagung hilft nichts. Weißt du warum? Egal wie stark die Weissagung ist, halt noch keinen Menschen. Die Prophetie hilft keinem Menschen. Predigten, inspirierende Predigten helfen keinen Menschen. Weissagungen, egal wie viele auch sein mögen, helfen keinen Menschen. Sie zeigen den Weg. Gehen muss er selber. Prophezeiungen helfen niemand. Ich denke nur an den Propheten Elia. Da kommt der Naaman mit Gold und Silber beladen und kommt zum Propheten. Und da kommt, der Prophet schickt den Diener raus und sagt, Gehasi, geh mal und sag's ihm. Schönen Gruß vom Propheten, ich bin gerade beim Beten, habe keine Zeit, komm nicht raus. Der hat sich ausgemalt, der kommt zu mir, legt die Hände drauf, salbt mich mit Öl womöglich und ruft den Namen des Herrn an. Sagt dem Mann da hinten auf dem Kamel, der soll sich 7-mal im Jordan taufen. Das war Prophetie. Und du siehst, wie das dann arbeitet. Durch Prophetie wird niemand geheilt. Du musst zum Jordan gehen und dich 7-mal taufen. Und du siehst, wie widerwillig er war. Wenn der Prophet was Großes von ihm verlangt hätte, hätte er sofort getan. Aber 7-mal taufen sich im Jordan. Du kannst 1000 persönliche Prophezeiungen haben. Du wirst deine Krankheit nicht los. Weißt du, der Herr, da kann dir Billy Smith und dann kann Pastor sowieso sagen, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt, du wirst nicht geheilt. Du musst hingehen zum Doktor, zu Jesus und das tun, was er dir sagt. Nur dann wird das Problem gelöst. Nur dann sind die Schwierigkeiten beseitigt. Es sei denn, du gehst den Weg. Prophetie ist nur Wegweisung. Nur Wegweisung, wie man zu was kommt. 2. Könige 5, lies mal die Geschichte vom Naaman. Weißt du, das ist eine Weissagung, eine Anweisung, ein prophetisches Wort. Aber es hat keine Auswirkung. Deshalb, Geschwister, seid nicht geil auf prophetische Worte. Verstehst du, je mehr ihr hört, desto mehr müsst ihr tun. In aller Liebe. Verstehst? Einfach tu das, was Gott dir gesagt hat, das letzte Mal. Viele glauben, dass Handauflegung was nützt. Und ich sage dir, es nützt gar nichts. Selbst wenn man da mit Vollmacht etwas tut, das nützt nichts. Handauflegung nützt nichts. Es sei denn, du tust, was bei der Handauflegung gesagt wird. Gebete nützen nicht. Der Elia war im Gebet. Der hat gesagt, nicht ich bete für dich. Nein, geh und tauf dich 7-mal im Jordan. Gebete nützen auch nichts. Verstehst du? Im Gebet bekommst du ein Wort, eine Anweisung, eine innere Stimme. Und jetzt musst du hingehen und das tun, was der Herr dir sagt. Und Wunder passieren erst, wenn wir tun, was er gesagt hat. Der Heilung kommt über keinen anderen Weg als über die Tat. Jesus, ein Prophet von Nazareth, war ein großer Heiler. Und da ist doch nichts passiert in Nazareth. Verstehst du, das war das Problem. Da ist nichts passiert. Ohne Prophetie, göttliche Offenbarung, kommen die Menschen nicht weiter. Auf der einen Seite. Aber die Prophetie muss getan werden, ausgelebt werden. Die haben hunderte von Predigten gehört. Ich kann mir vorstellen, Jesus hat auch ab und zu mal gepredigt oder auf dem Feld oder beim Hausbauen über Glauben und Gott gesprochen. Er hat so viel über Gott gesprochen, aber das hat den Leuten nichts genützt, weil sie ihn nicht ernst genommen haben. Ein Prophet gilt nichts in seinem eigenen Dorf, in seinem eigenen Haus. Die haben ihn nicht ernst genommen, was er gesagt hat. Der wird viel denen gesagt haben, bin ich überzeugt. Und sie kamen nicht weiter. Menschen, die nicht das tun, was Gott ihnen sagt, die Stürme, da werden sie für ein paar Minuten die Stürme weg sein, aber dann werden sie wieder in größerem Maße noch kommen und noch viel schwieriger. Prophetisch geredete Worte lösen das Stigma auf der einen Seite, wenn man was tut, wenn man was dagegen unternimmt. Und hier denke, wenn ich so angucke, die Menschen, viele haben so viel gehört. Ich glaube, nirgendwo wurde so viel gepredigt. Wir predigen ja auch hier. Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag, da wird sehr viel gepredigt. Wir geben Impulse weiter, aber getan muss es von selbst werden. Das prophetische Wort hat diesen skeptischen Nathanael überzeugt. Ja, Rabbi, du bist wirklich der Sohn des lebendigen Gottes. Und er stand auf und fing Jesus nachzufolgen. Das hat Konsequenzen gehabt. Weißt du, wenn Gott redet und es hat keine Konsequenzen bei uns persönlich und er stand auf und folgte Jesus nach, wurde ein Apostel, ein Jünger Jesu, und du wirst noch größer sehen als dieses. Du wirst die Engel Gottes auf und absehen über Jesus. Endlich habe ich den gefunden. Verstehst? Nathanael hörte viele Gerüchte über Nazareth. Und weißt du, die Gerüchteküche brodelte damals. Es gab so viel Schlappmäuler, so viel Schwätzer und so viel Gaukler, so wie heute die ganze Boulevardpresse. Und es ist schlimm, wenn man auf alle Gerüchte geht. Du musst auf das offenbarte Wort Gottes gehen und dann sagen, gehen, verstehst du, also wirklich auf marschieren dann. Und nicht nur auf Gerüchte. Die Gerüchte bringen dich in Teufels Küche, nirgendwo anders. Und es ist schlimm, wenn man sich wegen Gerüchte vom Segen Gottes abhalten lässt. Aber Gott sieht unser Herz und Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Preis Gott. Preis Gott. Und dort wird viel Schlimmes gesagt worden sein über Jesus. Weißt du, der bildet sich was ein, dass er was Besseres ist. Obwohl er nirgendwo gesagt hat. Aber die haben gespürt, er ist was Besseres, er ist anders. Und sie haben abgeraten, bitte nicht mit diesem Nazarener gehen. Das ist gefährlich. Und Nathanael wollte nicht verführt werden. Ein echter Israelit, der hat es ehrlich gemeint. Er wollte nicht in eine Sekte landen oder in eine Irrlehre landen. Und dann kommt Jesus, ein echter Israelit, ein prophetisches Wort. Und ich habe gesagt, Prophetie allein nützt nicht. Es muss Konsequenzen haben. Kommen Sie. Das Prophetische überzeugt Nathanael, noch ernsthafter zu suchen, noch ernsthafter der Sache nachzugehen, noch intensiver zu forschen, noch intensiver Jesus zu beobachten von allen Seiten. Ist das wirklich der? Verstehst? Komm und sieh. Mehr ist nicht gesagt. Komm und sieh. Selber sich überzeugen. Auch wenn das für eine Zeitverschwendung ist, beschäftige ich mit Jesus von Nazareth. Und so wird man sein Stigma los, dass irgendwo jemand so einen Stempel aufgedrückt hat. Sekte. Jesus ist nicht beleidigt wegen solcher Skeptiker und Zweifler und Kritiker, die so über Nazareth denken. Er ist nicht beleidigt. Der kann gut leben. Und wir können auch gut leben. Weißt du, selbst wenn die Quadratmeter Presse verschreiben und alles Mögliche. Aber Menschen sind ängstlich. Sobald das Licht offenbart wird, dann versuchen sie jetzt irgendwie der Teufel vor allem zu verdunkeln, zu vernebeln den Menschen, zu verblenden. Das ist gefährlich. Geh mal zum Sektenbeauftragten. Der wird schon dir sagen. Aber die Sektenbeauftragten sind selber verführt und verblendet. Die wissen selber nicht, dass ihre Kirche die größte Sekte ist. Ja, das sagst du den ganzen Sektenbeauftragten. Die sind taub für das Göttliche, das Reich Gottes. Die verdammen alles, verurteilen alles, was nicht in ihrem Kram passt, in ihrem System passt. So ist es gewesen. Und so ein Stempel aufgedrückt. Johannes der Täufer hat ganz klar hingewiesen, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dann kommt Jesus, verstehst du? Und das war Jesus. Und der soll Prophet sein? Größer sogar als Moses? Ja, das ist er. Und das soll noch aus Nazareth kommen, dieser zwielichtigen Stadt? Nazareth wird verdächtigt auf mehreren Ebenen. Ich will nicht kurz darauf eingehen, aber das löst einen Konflikt aus. Du hörst von den freien Gemeinden, du hörst von freien Christen, du hörst von geisterfüllten Menschen. Oh, jetzt neulich hat der ARD so eine Sendung, so blöde Sendung ausgestrahlt. Verstehst du? Und Leute verdummt. Und so weiter. Und die zeigen nicht das Gute, was die Gemeinden getan haben und tun. Und so weiter. Die zeigen nur, da, wenn welche irgendwas tun, was sie nicht verstehen. Das haben wir ja. Wir haben pur hier in unserer Gesellschaft vor ein paar Wochen, was da, oder ein paar Tagen hier im Fernsehen lief. Vergiss es. Die Leute sind im Dunkeln und Menschen in der Finsternis, die verblendet sind vom Teufel, die Augen gehalten werden und ganz besonders die religiösen Leute sind taub und blind und stumm noch dazu. Das ist, was wir in der Bibel lesen. Und sie tappen im Dunkeln. Um Gottes Wege zu verstehen, braucht man Gottes Weisheit und geöffnete Augen und geöffnete Ohren. Sonst wirst du mit dem Konflikt nicht fertig, was in dieser Welt ist. Es tobt ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, Leute. Das müssen wir begreifen. Gott fängt die Heilsgeschichte in Nazareth an, in dieser verrufenen Stadt. Hier erlebt Israel praktisch, was Gott ist. Ich will nicht viel noch darauf eingehen, aber ich will ein paar Wahrheiten noch euch weitergeben. Gerade in der Nähe in Gilboa, hier ist Saul, hat sich sein Leben genommen. Hier ist das Reich Israel untergegangen. Und gerade hier, von dort, wo das Reich Israel untergegangen ist, fängt das Reich Gottes an. Nur ein paar Kilometer weiter von Nazareth. Ein Stigma. Menschen werden oft verdächtigt wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Abstammung, ihrem Beruf, ihrem Elternhaus. Leute, und das ist, was uns manchmal brennt, aber wir müssen damit fertig werden. rutscht mit dem Puckel runter. Verstehst? Einfach positiv über sich selber denken, sich selbst im Licht Gottes sehen. Menschen werden oft verdächtigt, Ausländer, Flüchtling, Deutscher, Nazi. Stell mal vor, dein Vater war in der Partei, in der Nazi-Partei. Und jetzt bist du ein Nachkomme. Du musst nicht das Erbe deiner Eltern annehmen. Man kann auch das Erbe ausschlagen und kann sagen, nein, mein Vater war das. Er konnte nichts anders. Wenn die Leute, die heute so ein Mundwerk vollnehmen, wenn die damals gelebt hätten, die wären alle mitgelaufen. Sogar Purzelbäume hätten sie geschlagen. Glaub mir das. Es war ein Geist, eine Zeit, das die Leute bemächtigt hat. Und wir sollen dies nicht denken, ja, das hätten wir nicht gemacht. Wie war es im Kommunismus? War es genauso anders? Die waren alle drin in der Partei. Wer was werden wollte, muss in der Partei sein. Nur nebenbei. Menschen werden verdächtigt. Weißt du, es gibt genug solche fromme Tanten. Es mag sein, dass noch nie was Gutes aus Nazareth gekommen ist oder aus Deutschland oder was weiß ich, aus Berlin. Mag sein. Aber jetzt Jesus kommt aus Nazareth. Halleluja. Jesus. Und wir müssen uns gerade jetzt überraschen lassen und von unseren Festlegungen lösen. Das ist ein Problem. Ein Stigma ist eine Festlegung. Du hast dich festgefahren, hast dich festgelegt. So ist es. Das kann nicht anders sein. Das muss, da kommt nichts Gutes raus. So. Doch das prophetische Wort plötzlich wendet es Blatt, plötzlich, der kennt mich, der weiß, wer ich bin, dass ich ein echter Israelit bin, dass ich ehrlich meine. Und Gott weiß, dass du ehrlich meinst. Glaub mir das. Wenn du nachts allein bist, du meinst ehrlich. Da bist du ehrlich. Wenn du niemand hast, der dir die Ohren voll plappert. Durch das prophetische Wort überzeugt Jesus die Samariterin. Frau, bring deinen Mann her. Ich habe keinen Mann. Doch, sagt er, 5 hast du gehabt und jetzt hast du es auch nicht deiner. Verstehst du? Und plötzlich, der hat mir alles gesagt, obwohl er gar nichts gesagt hat. Prophetie ist der Schlüssel, um Vorurteile abzulegen bei sich selbst. Du brauchst ein Rema-Wort, ein offenbartes Wort von Gott für dein persönliches Leben, damit du den ganzen Ballast ablegen kannst. Du hast dich krank gemacht, träge gemacht, blockiert. So, die meisten denken religiös, materialistisch, aber sie denken nicht prophetisch. Jesus tritt bewusst hier vor dem Nathanael her und sagt, du, ein echter Israelit, du bist okay. Das Problem ist nicht der Mensch selbst, sondern die religiösen Führer, die Geistlichen, die Theologen, die hohen Priester da in Jerusalem, die haben das Volk versaut. Die Intellektuellen, diese ganzen Israeliten, die angeblich Israeliten sind, aber keine sind. Und glauben, sie wären was. Die Pharisäer, die Pietisten, die Schriftgelehrten, die hohen Priester. Dieses kleine Städtchen Nazareth bringt den Propheten heraus. Weißt du, du sparst dir viel Sorge, wenn du mit Gott rechnest, mit Gott redest und auf Gott hörst. Da werden dir so viele Fragen beantwortet. Ein rechter Israelit. Der Messias. Weißt du, Jesus hat auch hier nicht viel gesagt, so wenig wie bei der Samariterin. Aber plötzlich gehen die Augen auf und die Schuppen fallen runter. Da löst er so viele Fragen. Wenn du Menschen fragst, und je mehr Menschen du fragst, desto mehr Zweifel bekommst du. In aller Liebe. Frag nur rum. Dann sagen die einen, das ist Prophet, der andere sagen das. Und du wirst plötzlich alle möglichen Kritiken hören. Du wirst irren, verwirrt, verunsichert, kommst durcheinander. Weißt du, wenn du erfahren möchtest, wer Gott ist, geh unter deinem Feigenbaum. Leg dich hin und schlaf. Ja, denn da ist das passiert. Der lag unter seinem Feigenbaum, hat die Füße überkreuzt, zum Himmel die Wolken da angeguckt und dachte, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Ich sag dir ein Geheimnis, geh schlafen und du erlebst mehr. Gott redet in den Träumen. Nachts, wenn du schläfst, arbeiten die Engel. Ja, da erfährst du die Wahrheit. Geh nicht da von Konferenz zu Konferenz. Geh in deine Stube, mach die Tür zu. Unterm Feigenbaum. Was es auch immer ist. Fleisch und Blut, hat Jesus zu Petrus gesagt, haben sie nicht offenbart. Sondern der Geist Gottes. Auch wieder prophetisches Wort. Jesus baut seine Gemeinde auf Offenbarung und nicht auf Geschwätz. Er tat hinzu, die da gläubig wurden, aufgrund von der Predigt, es ging ihnen durchs Herz. Reich Gottes wird gebaut nicht durch irgendwelche dumme Phrasen, Theorien, Vermutungen oder Überlieferungen. Deshalb löse dich davon, geh ins Bett. Das ist besser für dich, für deinen Geist und deine Seele. Die Gemeinde Jesu ist auf eine Offenbarung gebaut. Und auf diesen Felsen, auf diese Erkenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, will ich meine Gemeinde bauen. Offenbarung kann man nicht erklären. Wenn ich das erklären könnte, was ist Offenbarung? Plötzlich, aha, Mensch, das habe ich schon immer gewusst. Und eigentlich, was Gott dir sagt, hast du schon immer gewusst, bloß nicht geglaubt. Verstehst du? Das ist diese Überzeugung. Der Heilige Geist überzeugt. Und auch das, was der Philippus ihm erzählt hat, weißt du, da konnte sich den Mund franzig sprechen, er hätte nicht kapiert und nicht begriffen. Aber der Geist Gottes öffnet ihm die Augen. Das ist der Aha. Wer bei der Offenbarung Probleme hat oder mit der Offenbarung, der wird weiter zweifeln, der wird weiter nach Gerüchten Ausschau halten. Was, weißt du noch was? Kannst du noch was berichten? Wie läuft das dort ab? Und du verpasst den Anschluss an der ganzen Geschichte. So. Du bist ein echter Israelit, du suchst die Wahrheit. Unter deinem Feigenbaum habe ich dich gesehen. Ohne Offenbarung begreifst du nicht, was da vor sich geht, auch nicht bei uns. Du vergreifst dich. Da sitzt du da und sagst, ich weiß gar nicht, wie können die Leute so lange sitzen und zuhören? Wie können so lange dir Gott dienen? Und wie können sie in jeder Versammlung sein? Verstehst du? Da fragst du, wann findet er deinen Schluss? Und wie kommen die Menschen herzu? Verstehst du? Die machen keine große Reklame, aber Gott tut hinzu und Gott nimmt wieder weg. Und da ist ein großer Durchgang und wir haben Durchgang in der Stadt, in jeder Stadt ist es so. Glaub nicht, dass Berlin eine Ausnahme ist. Weißt du, Gott vertraut uns die Sachen. Plötzlich gibt er eine Offenbarung. Das ist dein Platz. Das ist dein Platz. Was suchst du noch? Warum laufst du da rum? Von Gemeinde zu Gemeinde, von Kirche zu Kirche? Und Gemeinde ist mehr als nur ein Club und Verein. Und plötzlich sagt Gott, bring dich da ein. Entwickle deine Gaben und deine Talente. Du hast Fähigkeiten. Und wenn du hier wiedergeboren wurdest und wenn du hier Gott gefunden hast und so weiter, du glaubst immer, woanders ist der Himmel offen. Nein, der Himmel ist dort, wo Jesus ist. Und du wirst sehen, dass Menschen, Engel Gottes rauf und runtersteigen auf den Menschensohn. Nicht auf die Gemeinde. Nicht auf den Pastor, auf Jesus, den Menschensohn. Du wirst sehen, wie Gott sich zu ihm bekennt, wie Gott ihn bestätigt. Gott verwirklicht seinen Plan mit seinen Kindern und auch mit dir. Es gibt Menschen, die Gottes Hand sehen und es gibt Menschen, die Gottes Hand nicht sehen. Aber die erscheint nicht da irgendwie vom Himmel. Nein, die Hand Gottes merkst du im Wirken, im Geschehen, in dem Ereignis. Weißt du, plötzlich... Mensch, ich habe die gleiche Vision wie der. Ich habe den gleichen Eindruck wie der. Ich habe die gleiche Erkenntnis wie der. Und das ist, wenn Prophetien geschieht und so weiter. Man kann hier reden und da hinten oder dort auf der Seite plötzlich sagst, aha, das ist bei mir auch so. Verstehst du? Wo Gott etwas aufdeckt. Wo Gott etwas bewirkt. Wo Gott etwas auslöst. Wir müssen nur Jesus verherrlichen. Das ist alles. Ihn groß machen. Des Menschen Sohn. Muss groß werden, dass die Engel Gottes rauf und runter gehen. Hier muss nur Jesus groß gemacht werden. Und mir will ich auch nicht. Ich will hier in dieser Nazareth-Gemeinde nur Jesus groß machen. Nicht mich selbst, nicht andere. Mich interessiert es nicht. Was habe ich davon? Ich kann mir sowieso nichts kaufen. Ich will Jesus groß machen. Jesus und der Heilige Geist. Das ist für die Gläubigen. Ist nichts für Ungläubige. Jesus ist nicht bei den Toten zu finden. Wie hat der Engel einmal gesagt am Ostermorgen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. In Nazareth, die Leute haben an Jesus nicht geglaubt, weil sie ihn kannten, alles wussten von ihm, schon alles gehört haben. Weißt du, es ist gefährlich, wenn du alles weißt von Jesus. Dann siehst du seine Herrlichkeit nicht mehr. Was suchst du? Was suchst du bei den Halben, Lauen und Trägen? Was suchst du? Was willst du von uns? Was willst du von der Gemeinde? Weißt du, wir sind keine Millionäre. Wir sind Kinder Gottes, aber wir haben einen Vater, der ist mehr als ein Millionär. Halleluja. Sein ist Gold und Silber. Suchst du nur Anerkennung? Weißt du, das wirst du hier nicht finden. Suchst du Macht, Abenteuer? Ein Mann, eine Frau oder sonst was, eine Familie. Was suchst du? Gemeinschaft, weil du dich so einsam vorkommst. Was suchst du hier? Ein Kick? Bisschen Nervenkitzel, Erfolg, Anerkennung. Geschwister, wir müssen anfangen, Jesus zu suchen. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Suchst du vielleicht religiöse Erfahrungen, Engelerscheinungen, irgendwelche Erkenntnisse? Suchst du Heilung? Ich dachte, der Prophet kommt zu mir, legt mir die Hände auf. Nein, hier kriegst du nur Wegweisung. Hier kriegst du nur Wegweisung. Da lang, geh in Jordan und lass dich taufen. Ich würde sagen, geh in die Spree und lass dich dort taufen. Ja, Jordan ist zu weit weg, kostet zu viel Geld, um hinzufahren. Suchst du ein Ohr, in das du jammern kannst? Weißt du, viele Menschen suchen nur ein Ohr, in das sie immer jammern können. Suchst du jemanden, der bei dir putzt oder dich entlastet? Verstehst du? Was suchst du? Was suchst du in der Gemeinde? Weißt du, wir sind Glieder am Leib Jesu Christi, das ist mir in diesen Tagen so groß geworden. Und jeder Gläubige hat eine Funktion. Wir sind nicht zum Schlafen da, sondern zum Funktionieren. Suchst du nur eine Ansprache, einen Vortrag, ein Referat, dann geh mal in der Volkshochschule. Da bist du hier falsch am Platz. Was suchst du wirklich? Sei doch mal ehrlich. Weißt du, suchst du den Messias, Jesus Christus, den Heiland der Welt, dann bist du hier richtig. Wir haben den Gesalbten, den Messias gefunden, den Christus. Willst du hier Gott kennenlernen? Willst du hier Jesus entdecken? Und in den Predigten, was ich hier bringe, Gott hat mir eine Last aufs Herz gelegt, einfach den Kindern Gottes die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht, was uns erlöst, was uns die Augen öffnet, was uns weiterbringt. Ich möchte euch im Himmel wiedersehen. Verstehst du auch, wenn ich euch nicht sehe, ich möchte euch im Himmel wiedersehen. Letzte Woche, Mittwoch, glaube ich, war es, da war jemand da aus Kölner Gegend. Ich höre dich im Internet. Ich höre alle Predigten. Ich kenne deine Stimme. Ich wollte dich mal sehen, wie du wirklich aussiehst. Verstehst du? Ich kenne viele Leute nicht, aber ich bin dankbar, dass der Geist Gottes wirkt. Und ich möchte Jesus groß machen und nicht Matutis. Und nicht Freie Nazareth-Kirche oder sonst irgendeine Gemeinde. Weißt du, die Zeit ist vorbei, wo wir Religion spielen. Wir sind in der Endzeit. An vielen Stellen dieser Welt brennt und brodelt. Wir sind vielleicht in der Endzeit viel näher, als wir denken. Und vielleicht mittendrin. Philippus sagt, wir haben den gefunden, der Retter der Welt ist, der Messias. Komm und überzeug dich. Alles, du musst dich selbst überzeugen. Ist es so oder so? Und 7-mal muss der arme Kerl sich im Jordan taufen. Kein Täufer ist da. Er muss selber untertauchen. Eine tiefe Stelle ausbuddeln. 7-mal. Da ist nichts passiert. 5-mal habe ich schon gemacht, diese Tauchübung. Weißt du, es wird bei 6. Mal auch nichts passieren. Erst wenn du das tust, was Gott gesagt hat. 7-mal. Wenn er 3-mal gesagt hätte, wird es beim 3. Mal sein. Aber wenn er 10-mal sagt, dann erst beim 10. Mal. Du musst das tun, was dir der Prophet gesagt hat. Was der Geist Gottes dir sagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Christen. Tausende haben das Brot Jesu gegessen. Wo sind sie geblieben? Als die Kreuzigung war, hängt Jesus ganz allein am Kreuz. Wo sind die ganzen Gesegneten, die schnell so viel Segen verschluckt haben? Wo sind sie alle geblieben? Weißt du, es nützt nichts. Deshalb habe ich gesagt, Prophezeiungen, wenn wir nicht tun, bringen nichts. Gebete, wenn wir nichts tun, bringen nichts. Brot essen, segnen lassen, sich mit Öl überschütten lassen, das bringt nichts. Wir müssen Täter des Wortes werden. Wir haben Moses gefunden. Schön, wunderbar. Und was machst du, wenn jetzt Leute erzählen, bist du auch noch so ein Nazarener? Ganz schnell. Ich lese da weiter und dann, er kam nach Nazareth, Jesus jetzt, wo er erzogen worden ist und ging in die Synagoge nach seiner Gewohnheit am Sabbat. Jesus ging regelmäßig in die Gemeinde, regelmäßig in den Gottesdienst, jeden Sabbat. Ging er in die Synagoge nach seiner Gewohnheit und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Jesaja gereicht und er hat das Buch aufgetan und fand die Stelle geschrieben, hier Lukas Kapitel 4, Vers 16 nachher. Der Geist des Herrn ist auf mir, darum, weil mich der Herr gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen in Nazareth, zu predigen den Armen und so weiter, hat mich gesandt, die Gefangenen loszumachen, den Blinden die Augen zu öffnen, die zerschlagen, dass sie wieder frei und ledig sein sollen, zu verkünden das, und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn, das Gnadenjahr. Und als das Buch wieder zutat, hat er dem Diener gegeben, hier, lies mal, leg jetzt mal in den Schrank das Buch. Und alle Augen waren jetzt auf ihn gerichtet, lese ich hier weiter und sahen auf ihn. Und er fing an zu sagen, heute hat sich dieses Wort vor euren Augen erfüllt. Heute, das ist Nazareth. Wie wird man das Stigma los? Jesus will, dass sich die Schrift an dir erfüllt. Heute hat sich die Schrift erfüllt. Aber ihr stoßt es von euch. Die Nazarener waren wundersüchtig. Nichts mehr und nicht weniger. Sie wollten nur Anerkennung. Bei uns passiert was. Aus unserer Stadt kommt der Herr Jesus. Sie wollten bekannt werden. Warum? Ich höre das aus der Frage, was die Leute sagen. Tu die Wunder, die du auch woanders tust. Tu die Wunder bei uns. Vielleicht noch größere Wunder als die. Tu die Wunder, die du bei uns tust auch, Jesus. Die du woanders machst. Weißt du, da kommen alle Leute zu uns. Wir werden eine berühmte Gemeinde, ein Wallfahrtsort. Bei uns passieren Zeichen und Wunder. Ihnen ging es nur um Wunder, nicht um Jesus. Sie haben das Angebot Gottes abgewiesen und der Teufel hat die Nazarener aufgehetzt. Weißt du, Jesus wurde abgewiesen, sie wollten ihn den Abhang runterstürzen. Also lass dich auf dieses dumme Geschwätz, was die Leute dort irgendwo über Jesus reden, vergiss es, löse dich von deinem Stigma, von deinen Enttäuschungen, von deinen Verbrennungen, von deinen womöglich eigenen Erfahrungen. Du hast geglaubt und es ist passiert. Und alles, was du glaubst, das passiert. Im Guten wie im Schlechten. Nach deinem Glauben geschieht. Wenn du glaubst, da ist nichts Gutes, du wirst auch nichts Gutes erleben. Du wirst nur enttäuscht von diesen Nazarener da. Löse dich von deinem Stigma, von deinen Verletzungen, dass du hier drinnen trägst, dass keiner weiß. Und vielleicht weißt du selbst nicht einmal richtig. Dann muss Gott bitten, zeige mir, was ist mein innerer unsichtbarer Brandmal? Vielleicht muss Gott dir die Augen öffnen, dass du überhaupt mal dein Brandmal siehst, was mit dir los ist, was mit dir nicht stimmt. Deine unsichtbaren Wunden, diesen Makel, diese negativen Gefühle, die immer ständig permanent hochkommen. Was verursacht das? Denn jede Wirkung hat eine Ursache. Jede Wirkung hat eine Ursache. Von irgendwo kommt es her. Von irgendwo kommt es her. Vielleicht hast du was verschluckt. Verstehst du? Jetzt sitzt du da. Weißt du, du hast etwas aufgenommen, nur ahnungslos warst du. Und meistens der Teufel arbeitet mit ahnungslosen Leuten. Wenn sie ahnungslos sind, unwissend sind, löse dich von deinem Stigma, von dieser falschen Programmierung. Du bist falsch einprogrammiert. Bist falsch unterrichtet worden, falsch gelehrt, manipuliert durch die Medien, manipuliert durch irgendwelche Geschwätze. Die meisten haben irgendwo eine Gehirnwäsche schon hinter sich, obwohl du nicht beim Stasi warst. Die meisten haben jetzt schon inzwischen eine Gehirnwäsche von klein auf, vom Kindergarten. Und der Staat versucht, Menschen zu vergiften, von Anfang an. Gib mal ein Kind bis 5 Jahre und dann hast du das Kind. Das gehört mir, sagen die Kommunisten und die Katholiken. Falsche Prägung. Weißt du, dass dich etwas geprägt, dich geformt, so wie ein Spalierbaum, der wurde beschnitten, beschnitten, beschnitten und dann gehst du nur in diese eine Richtung. Und du kannst nicht mehr anders. Am Schluss bist du ein Hochstamm. Oder so beschnitten, dass du nur noch ein Buschbaum bist. Verstehst du, aus dir wird nichts mehr und du fragst dich, warum passiert mit mir nichts? Falsche Prägung. Falsche Ahnungen. Und weißt du, achte auf deine Ahnungen. Deine Ahnungen sind wichtiger, als du denkst. Geh nicht vom Seelsorger zu Seelsorger, sondern geh in dir. Dort erfährst du die Wahrheit, wenn du in dir gehst. Und schaust, was ist mit mir los? Was denke ich die ganze Zeit? Was kommt immer wieder hoch? Was stresst mich? Was ärgert mich? Über was rege ich mich ständig auf? Und welche Art von Leute kommen ständig in meinem Leben? Weißt du, du bist so, ja, wie jemand, der was anzieht. Du ziehst immer das Negative an, wenn du negativ gepolt bist. Und guck mal, mit welchen Leuten hast du ständig zu tun? Mit Besessenen, Sufkis, Lumpis. Verstehst du? Oder Was sind deine Freunde? Weißt du, und wir finden ganz schnell negative Leute und positive Leute, die, wenn die irgendwo draußen sind, auf einer Konferenz, die Negativen und die Kritiker, die finden zusammen, und die Positiven, die sind auch in ihrer Clique. Verstehst du, gleich und gleich gesinnt sich gern. Deshalb, wenn du rausfinden willst und du hast keine prophetische Gabe und kein prophetisches Wort, dann achte auf die Zeichen. Und die Bibel sagt, die da glauben, es werden Zeichen geschehen, und du wirst Zeichen plötzlich merken. Das passiert. Das ist so. Und lieber Gott, guck mal, immer die gleiche Sorte, mit der gleichen Sorte von Leuten komme ich zusammen. Da muss bei mir was nicht stimmen. Die gleichen Kranken, verstehst du? Die gleichen Fragen werden gestellt. Achte auf die Zeichen, auf die Signale. Ein Stigma hat mit einem Signal zu tun, das innen drin ist. Ein Zeichen, du bist gebrannt. Und sobald du nach Feuer riechst oder heiß wird, du spürst, gefährlich. Vor was hast du Angst? Deine Ängste sprechen eine ganz klare Sprache. Wenn du wirklich in Gott bist, wirst du vor nichts, nicht mal vom Teufel Angst haben. Denn du weißt, der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Deshalb sei sicher, wer in dir ist, wer immer das Wort angibt, tonangebend ist. Lass dich nicht verwirren und löse dich von dem Stigma. Und es gibt ein Ding, Jesus sagt, und jetzt erfüllt sich das Wort, das hier der Prophet gesagt hat, der Geist Gottes ist auf mir. Und nicht nur auf dir, sondern der Geist Gottes soll auch in dir. Deshalb gab es Pfingsten. Und wenn der Geist Gottes in dir kommt, dann wird dieses Stigma gelöscht, ausgebrannt. Der Heilige Geist ist wie ein Feuer, der brennt diese alten Zeichen aus. Du bist nicht mehr ein Sklave Satans. Du bist nicht mehr ein Sklave der Krankheit, ein Sklave des negativen Denkens, der negativen Gefühle. Dieses Zeichen ist ausgelöscht und es drückt der Herr seine Hand auf dein Leben. Du bist unter der Hand Gottes. Der Geist des Herrn ist auf mir. Was hat hier der Prophet gesagt und was hat er erzählt, was da alles passieren soll? Der Geist des Herrn, was das alles wirken soll. Und der Geist des Herrn ist auf mir, damit ich den Armen das Evangelium predigen kann. Den Gefangenen die Freiheit. Den Blinden die Augen öffnen. Weißt du, plötzlich siehst du um dich die Welt total anders. Und dann siehst du die Menschen und dann siehst du plötzlich, die bei mir sind mehr als die da draußen in der Welt. Und hast ganz andere Haltung. Deine Haltung verrät dich. Ich sah dich, als du im Feigenbaum lagst und nachdachtest, was kann Gutes aus Nazareth kommen. Verstehst? Deine Haltung. Und er stand auf und folgte Jesus nach. Wie lese ich da weiter? Und den Zerschlagenen, das sollst du sagen, dass sie frei sein sollen. Wenn der Geist Gottes auf dir kommt, dann bist du nicht mehr zerschlagen, ausgelaucht, ausgemergelt. Verstehst du, wo das Letzte aus dir rausgeholt worden ist? Dass sie frei und ledig sein sollen. Weißt du, da bist du nicht mehr ein Sklave der Meinung, der öffentlichen Meinung. Das ist alles, du bist nur ein Sklave, weil du ein Stigma in dir trägst. Du bist immer anfällig für die Krankheit. Und du bist da, wenn der Geist Gottes auf deinem Leben kommt, ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Du bist da, die Gnade Gottes auszuleben. Die Gnade Gottes ist mit mir, der Barmherzigkeit Gottes ist mit mir. Vor wem und vor was soll ich mich fürchten? Preis Gott, lasst uns aufstehen. Nur durch den Heiligen Geist kannst du dein Stigma loswerden. Der Geist des Herrn salbt dich, der Heilige Geist macht dich fähig, das Evangelium zu glauben, das Evangelium anzunehmen und das Evangelium auszuleben. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier unter uns bist und du bist hier und du wirkst durch deinen Heiligen Geist. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, es geschieht durch deinen Geist. Herr, wir können uns anstrengen, so viel wir wollen. Wir können uns selbst nicht verleugnen, aber wir können durch die Kraft des Heiligen Geistes von dir verändert werden. Und deshalb, Heiliger Geist, verändere jeden Einzelnen, der sich verändern lassen will. Halleluja, Halleluja. Du willst nicht die Krankheit heilen, sondern den Kranken. Lieber Heiland, den Kranken, den Mühseligen, den Beladenen, den willst du aufrichten. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Erquicke du die Seelen der Entmutigten. Herr, die schon jahrelang versuchen, frei zu kommen. Jetzt ist die Gnadenzeit. Jetzt erfüllt sich das Wort Gottes. Jetzt glaub an Jesus und nimm ihn auf in dein Leben. Und es wird geschehen, was du glaubst. Und wenn du an Jesus glaubst, wirst du sehen, wie die Engel Gottes um ihn herumspringen, wie die Engel Gottes ihm dienen und wie die Engel Gottes ihm zu Hilfe kommen. Jesus in dir. Stell mal vor, was dann passiert, wenn Jesus in dir ist. Du hast den Himmel in dir. Halleluja. Die ganze Herrlichkeit Gottes. Und da ist nichts mehr von irgendwelchem Stigma, irgendwelche Verdammnis, irgendwelchem Fluch, irgendwelchem Vorurteil oder Manipulation oder was weiß ich. Herr, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen.